Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Bevor ich mit der Predigt beginne, bete ich noch. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir uns in deinem Namen hier treffen können zum Gottesdienst, dass es wieder möglich ist, weiterhin möglich ist. Ja, du hast uns reich bewahrt, Herr, vor Corona im ganzen Land, aber auch in weiten Teilen der Gemeinde. Herr, wir wollen dir dafür danken, Herr. Wir wollen dich da mehr weiter um deinen Segen bitten. Herr, das hat uns nochmal ganz neu vor Augen geführt, wie abhängig wir wirklich in allem Einzelnen von dir sind, Herr. Und ich bete, dass wir das nicht vergessen mögen und ja, so gut wie möglich uns immer wieder vor Augen führen, Herr. So wollen wir diesen Gottesdienst auch weiter an deine Hände legen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du durch dein Wort redest, Herr. Auch wenn vielleicht die ein oder andere Stelle aus deinem Wort ja uns auch wirklich vielleicht auch Angst macht mal mitunter oder uns auch mal seltsam aufstößt, Herr. Ich bete, dass du uns immer wieder ein offenes Herz gibst, auf dein Wort zu hören und deine Wege zu gehen, Herr. Ich bete, dass du jetzt mir die richtigen Worte gibst, Herr, ja, dass du dich verherrlichst, es soll um deine Ehre gehen. Darum möchte ich dich bitten, ich möchte diesen weiteren Gottesdienst in die Hände von dir legen, Herr Jesus Christus. Amen. Ja, an dem Titel, wie kann ein liebender Gott die Menschen in die Hölle schicken, seht ihr, dass ich mir mal wieder ein ganz spezielles Thema für die heutige Predigt ausgesucht habe. Und zu Beginn möchte ich euch eine kurze Geschichte aus meiner Schulzeit erzählen zu dem Thema Hölle. Es müsste so das letzte oder vorletzte Jahr meiner Schulzeit gewesen sein, also das ist auch schon wieder 9 oder 10 Jahre her. Und da hatten wir damals Jugendgottesdienste bei uns in der Gemeinde und ich habe eine Schulkollegin von mir zu einem dieser Jugendgottesdienste eingeladen. Ich hatte gehofft, dass sie sich darauf einlässt, weil ich mit ihr schon das ein oder andere auch sehr gute Gespräch über den Glauben gehabt hatte. Sie hatte dann ein wenig darüber nachgedacht und ein paar Tage vor dem Konzert, nee Quatsch, vor dem Gottesdienst sind wir nochmal ins Gespräch gekommen und sie hatte dann so ihre Bedenken mit dem, was wir eigentlich so glauben. Und ein Knackpunkt war eben das Thema Hölle. Sie hatte mich gefragt, ob wir ernsthaft daran glauben würden. Ich habe das dann bejaht und irgendwie versucht zu erklären, warum das so ist, aber eigentlich wusste ich gar nicht, was ich dazu so groß sagen soll. Und so sind mir irgendwie die Worte im Halse stecken geblieben. Und ja, letztendlich war dieses Thema Hölle für sie dann wirklich abstoßend. Und vor allen Dingen dieses Thema hat sie letztlich zu der Überzeugung gebracht, dass sie nicht zum Jugendgottesdienst gekommen ist. Das hatte sie mir auch so offen gesagt. Und ich muss sagen, das fand ich wirklich sehr, sehr schade. Und danach, nachdem wir gesprochen hatten, habe ich mich irgendwie doof gefühlt. Ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ja, mir war klar, dass die Bibel irgendwie etwas zum Thema Hölle sagt und dass das auch klar ist. Und das wollte ich auch nicht leugnen. Aber ich konnte meinen Standpunkt so gut wie gar nicht vertreten, wusste wenig darüber Bescheid und konnte kaum was sagen, ohne dass ich selber darüber eigentlich erschrocken war. Am liebsten wollte ich das Thema umschiffen und wollte gar nicht darüber sprechen, dass sie über die Liebe, über die Gnade Gottes ins Reden kommen und so. Aber das war in dem Fall jetzt nicht so. Und dann hat es letztendlich leider dazu geführt, dass sie nicht gekommen ist. Es gibt nun mal das ein oder andere Thema in der Bibel, was schwierig ist für uns, wo auch viele Menschen in unserer Gesellschaft einfach ihre Probleme haben, das nachzuvollziehen, warum das da drin steht. Und eines dieser Themen ist eben die Frage, wie kann das sein, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle schickt? Und ich möchte heute den Versuch starten, uns dabei zu helfen, mit diesem Thema vielleicht ein wenig geschickter umgehen zu können. Und zu Beginn blende ich euch einmal hier den Aufbau der Predigt ein. Ist vielleicht ein wenig anders, wie ich es sonst üblicherweise handhabe. Ich fange gleich mit dem biblischen Befund an, ob es eine Hölle gibt. Das wird relativ kurz sein. Und dann komme ich vor allen Dingen auf die zwei Punkte, warum ein richtender Gott für uns gut ist und was Hölle ist und vor allem was nicht. Und die Lehre von der Hölle näher betrachtet, was Hölle ist und was nicht und den Blick der Kulturen wollen wir uns dabei auch noch näher anschauen. Jo. Fangen wir an damit, ob es eine Hölle gibt. Ich habe ein paar Bibelstellen dazu rausgesucht, zwei einzelne Verse und zweimal so, wo ich kleine Abschnitte habe. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass es für mich zu diesem Thema eigentlich keine zwei Meinungen gibt. Die Bibel macht deutlich, dass es so etwas wie eine Hölle gibt. Das erste, Matthäus 25, Vers 30, was ihr hier seht, das ist das Gleichnis von Jesus mit seinen Dienern, wo er ihnen verschiedene Anzahl von Talenten mitgibt und sagt, die sollen etwas aus den Talenten machen. Und der letzte Satz in diesem Gleichnis ist dieser hier. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dazu noch ein Vers aus der Offenbarung. Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, in dem sich schon das Tier und der falsche Prophet befanden. Dort werden sie Tag und Nacht Qualen erleben, für immer und ewig. Und das ist schon hart, wenn man das so liest, was die Bibel dazu sagt zu diesem Thema. Und diese beiden Verse sind schon ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass es so etwas, so ein Ort wie die Hölle gibt. Und die zwei für mich eindeutigsten Stellen zu diesem Thema sind Matthäus 25 und Lukas 16. Da möchte ich uns jeweils 3-4 Verse vorlesen. Zuerst aus Matthäus 25. Das ist aus der Endzeitrede von Jesus ein Ausschnitt. Ab Vers 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafen und die Ziegen voneinander trennt. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Vers 46 dann, so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. An einer anderen Stelle, auf die möchte ich auch noch kurz vorlesen, ist ein Gleichnis, ein weiteres Gleichnis von Jesus über den armen Lazarus und einen reichen Mann, das Gleichnis, und 3 Verse daraus in Lukas 16, die Verse 22 bis 24, die auch Indizien über die Hölle geben. Da steht, schließlich starb der Arme, er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Ich finde, das sind schon ganz schön harte Verse, die Gottes Wort da für uns bereithält und ergeben für mich gemeinsam den Schluss, man kann es drehen und wenden, wie man will und ob es uns gefällt oder nicht. Die Bibel beschreibt eindeutig, dass es so eine Art letztes Gericht geben wird. Sie beschreibt sehr klar, dass es eine Hölle gibt und Menschen werden auch in dieser Hölle landen. Jetzt macht dir das an dieser Stelle gerade vielleicht ein wenig Angst. Und das könnte ich auch nachvollziehen. Aber ich kann dir sagen, du brauchst keine Angst zu haben. Denn das Gute ist ja, dass Gott uns durch Jesus Christus den Weg zum ewigen Leben eröffnet hat. Das hat er gemacht. Er hat den Weg frei gemacht. Wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Ja zu ihm gesagt hast, dann kannst du dir sicher sein, Jesus Christus macht dich frei, du bist bei ihm, du wirst für gerecht erklärt. Du gehörst zu denjenigen, wie hier in Matthäus 25, Vers 46, gehörst zu denjenigen, die ins ewige Leben eingehen werden. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das Problem, welches uns aber häufig begegnet und vor allen Dingen hier in der westlichen Welt begegnet, ist eben das Folgende. Wie passt das zusammen mit dem Gott, der uns Menschen unendlich liebt, der alles für uns gibt, der sogar seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, der für uns gestorben ist? Dadurch hat Gott noch einmal für alle Zeiten unter Beweis gestellt, dass er uns wirklich und ernsthaft liebt. Wie passt das zusammen, dieser liebende Gott und gleichzeitig der Gott, der Menschen in die Hölle wirft? Das mit der Hölle ist es, was uns häufig Probleme bereitet. Das ist keine Lehre, auf die wir Christen irgendwie stolz sind, wo wir sagen, ja, damit kann man gut Werbung für den Glauben machen. Hier, kommen Sie her, dann sind Sie nicht mehr in der Hölle, wo alle deine anderen ungläubigen Freunde sein werden. Nee, das ist nichts, womit wir gerne werben. Das ist harte Lehre, harter Tobak, den die Bibel da für uns bereithält. Und ich möchte nun, bevor ich direkt auf die Hölle eingehe, einen Schritt erstmal zurückgehen Denn eine Hölle, die setzt ja voraus, dass es neben einem liebenden auch einen richtenden Gott gibt. Und das ist der erste Punkt, den ich betrachten möchte, den richtenden Gott. Wie passt das zusammen, ein richtender und ein liebender Gott? Und ich finde, das muss gar nicht zwangsläufig ein Widerspruch sein, wenn man sich das mal etwas genauer anschaut. Ist es nicht so, alle Menschen, die andere Menschen gerne haben, die andere Menschen lieb haben, die müssen doch auch mal zwangsläufig zornig sein und Konsequenzen zeigen. Das werden sie nicht trotz ihrer Liebe, sondern das werden sie gerade wegen ihrer Liebe. Das ist, ein einfaches Beispiel vielleicht dazu, wie bei Eltern mit Kindern. Wenn den Eltern das Kind egal ist, dann lassen sie ihn alles durchgehen und kümmern sich nicht um die Erziehung des Kindes. Auf Dauer ist das für das Kind aber ganz, ganz schlecht. Wenn die Eltern ihr Kind wirklich lieb haben, dann gehört Erziehung dazu. Und der Hebräerbrief, der macht an einer Stelle in Kapitel 12 sehr, sehr deutlich, dass Gott, gerade weil er uns liebt, auch mal zeigen muss, wo es lang geht, weil Gott uns in unserem Leben erzieht. Ich lese die Verse 5 bis 7 und 11. Außerdem dürft ihr jenes ermutigende Wort in der Schrift nicht vergessen, das an euch als Gottes Kinder gerichtet ist. Mein Sohn, heißt es dort, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich mit strenger Hand erzieht. Lass dich nicht entmutigen, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er mit der nötigen Strenge. Jeden, den er als seinen Sohn annimmt, lässt er auch seine strafende Hand spüren. Wenn ihr also Nöte durchmachen müsst, dann seht darin Gottes Absicht, euch zu erziehen. Er macht es mit euch wie ein Vater mit seinen Kindern. Oder gibt es einen Sohn, der von seinem Vater nicht mit strenger Hand erzogen wird? Mit strenger Hand erzogen zu werden tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Der liebende und der richtende Gott, die widersprechen sich nicht, sondern die gehören zusammen. Vielmehr würde es dem liebenden Gott widersprechen, wenn ihm unser Verhalten als Menschen egal wäre. Wenn Gott unser Verhalten gleichgültig wäre, wenn ihm egal wäre, was wir so den lieben langen Tag machen würden, dann wäre das wirklich lieblos. Und weil wir Menschen nun einmal Menschen sind, müssen wir eben auch manchmal Gottes Erziehung zu spüren bekommen, um zu verstehen, dass er an der einen oder anderen Stelle in unserem Leben vielleicht doch mal etwas falsch laufen mag. Und da sind wir dann schon dabei, was der richtende Gott mit deinem und mit meinem Leben zu tun hat. Denn vor allen Dingen Hebräer 12, Vers 11 kommt zum Ausdruck, dass diejenigen, die sich erziehen lassen, bei denen das reiche Früchte trägt. Daher möchte ich dir heute Morgen in diesem Gottesdienst sehr ans Herz legen, für die Erziehung Gottes in deinem Leben offen zu sein. Und ich habe dabei auch den Eindruck, dass Gott sehr gerne andere Menschen gebraucht, um mich auf irgendwas in meinem Leben aufmerksam zu machen. Daher halte ich es für einen wesentlichen Schlüssel, dass wir einander gerne Feedback geben. Dass wir uns Rückmeldung geben, einander sagen, was los ist. Und vielleicht geht es dir auch so. Mir geht es leider so, wenn ich solche Menschen beobachte. Ich finde, es ist furchtbar, Menschen zu beobachten, die sich nicht sagen lassen und überhaupt nicht offen sind für Feedback. Ich finde das eine Katastrophe, muss ich ehrlich sagen. Das sind Menschen, die machen sich das Leben selber unglaublich schwer. Ich finde das traurig. Zwangsläufig ist es dann auch so, dann will man diesen Menschen irgendwann nichts mehr sagen, denn es bringt ja eh nichts, nehme ja eh nichts an. Und das ist schade, wenn es so weit kommt. Daher möchte ich dir heute Morgen umso mehr ans Herz legen und dir die Empfehlung mitgeben. Sei offen für Feedback und prüfe es auch. Natürlich ist nicht jedes Feedback immer zu 100% zutreffend und korrekt. Aber deswegen sollen wir das Feedback ja auch prüfen. Das gehört ja dazu. Aber ich habe eben auch schon häufiger erlebt, dass Gott mir durch Feedback in meinem Leben etwas zu sagen hatte, was mir geholfen hat. Ich möchte ein kurzes Beispiel dazu erzählen. Und zwar predige ich ja ab und an mal, so wie jetzt gerade. Und jede Predigt, bevor ich sie einmal halte, darf meine Frau einmal vorher Probe hören. Und dann darf sie den Rotstift anlegen und sagen, so geht das und so geht das nicht. Und ich muss sagen, gerade am Anfang ist das manchmal sehr, sehr hart gewesen für mich. Wenn die eigene Ehefrau dann sagt, hier, das geht und das geht nicht, nee, das lässt du mal besser raus, nee, das kannst du so auch nicht machen, nee, also so geht das jetzt nicht. Und das ist nun mal so, wie es bei Erziehung der Fall ist, Erziehung tut auch manchmal weh. Aber ich bin sehr dankbar, dass meine Frau das macht, denn dadurch konnte sie mir schon viele hilfreiche Beiträge geben. Das ist einfach so. Erziehung tut weh, ist aber eine gute Sache. Timothy Keller ist ein in den USA bekannter Pastor, von dem ich übrigens auch einige inspirierende Gedanken zum Thema Hölle auch in diese Predigt aufgegriffen habe. Der hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass es 20 Jahre gedauert hat, bis seine Frau gesagt hat, er würde gut predigen. Das finde ich schon ganz schön krass. Ich hoffe, dass es bei meiner Frau nicht so ist, dass ich es in den nächsten 18 Jahren schaffen werde oder es schon soweit ist. Ich werde sie irgendwann mal danach fragen. Aber ich glaube, dass dieses Feedback auf uns jetzt vielleicht ein Extrembeispiel ist bei Timothy Keller. Das hat dem sicherlich geholfen, sich zu entwickeln, auch immer wieder einen kritischen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Und genauso kann ich das auch bestätigen, das ist hilfreich. Feedback ist wertvoll. Durch Feedback möchte Gott an uns arbeiten. Und übrigens arbeitet Gott durch Feedback sowohl an dem Feedbackgebenden als auch an dem Empfänger. Denn man kann in beiden Seiten was falsch machen und in beiden Seiten auch eine Menge richtig machen. Deshalb an beiden Seiten offen sein, gut miteinander kommunizieren, kann man viel von lernen. Feedback ist wichtig, denn wir können dadurch Dinge für unser Leben begreifen. Daher meine Ermutigung nochmal an dich heute, prüfe Feedback, nimm es an. Ich glaube, Gott kann dir dadurch immer und immer wieder was sagen. Denn Gott nutzt neben vielen anderen Werkzeugen auch gerne das Werkzeug des Feedbacks. Das ist gut so. Ich finde, man kann sagen, dass es besser ist, dass unser Gott ein zugleich liebender und auch richtender Gott ist. Ja, Gott nimmt uns bedingungslos an. Er liebt uns so, wie wir sind. Das ist wichtig, das brauchen wir. Gleichzeitig ist ihm aber auch unser Leben nicht egal. Und er möchte uns erziehen, weil das für uns das Beste ist. Deshalb gehört es für mich zusammen, liebender und richtender Gott, so wie die Bibel uns unseren Gott beschreibt. Viel problematischer als diese Vorstellung vom liebenden und richtenden Gott fände ich, wenn man sich das so etwas näher vor Augen führt, die Vorstellung von einem Gott der reinen Liebe, der abstrakten Liebe, der jeden annimmt, der niemanden richtet. Das fände ich in der Hinsicht ein wenig schwieriger, denn ich glaube, dass unsere Welt dann noch sehr viel schlimmer aussehen würde, als sie ohnehin schon aussieht. In der Geschichte gab es ja auch schon Gesellschaften, wo der Glaube an Gott, ja, wo es nahezu kaum noch Menschen gab, die an Gott geglaubt haben. Wo, ja, die Gesellschaft erklärt hat, es gibt keinen Gott. Zwei Muster oder auch zwei Extrembeispiele dafür sind der Kommunismus und der Nationalsozialismus. Zugegebenermaßen extreme Beispiele, aber unter diesen beiden Anschauungen, die eben in ihren Anschauungen keinen Gott haben, vor allen Dingen keinen richtenden Gott, unter diesen Anschauungen wurde super viel Grausamkeit auf der Welt verursacht. Und es ist jetzt vielleicht müßig, darüber zu spekulieren, mit was wäre wenn, aber vielleicht wäre einiges anders verlaufen, wenn es in diesen beiden Anschauungen einen richtenden Gott geben würde. Ich glaube nämlich, dass es einen Unterschied macht, ob man seine Moral, seine Vorstellungen danach, wo man sein Handeln ausrichtet, ob man das frei wählen kann oder ob man irgendwo einem gewissen ewigen Richter verantwortlich ist. Wo ein gewisses Maß an Gottesfurcht vorhanden ist, da glaube ich, da scheut man sich dann doch noch ein bisschen mehr, Grausamkeiten zu begehen oder Gewaltverbrechen zu begehen. Daher glaube ich, dass ein richtender Gott für uns Menschen sehr, sehr gut ist, eben zum einen, weil er uns erzieht, aber auch, weil er uns vielleicht vor dem einen oder anderen Fehltritt bewahrt, weil da einer ist, der alles überblickt. Manchmal brauchen wir das als Menschen vielleicht auch, dieses Bewusstsein. Nun möchte ich einen Schritt weitergehen und die Lehre von der Hölle etwas näher betrachten. Denn selbst wenn man vielleicht dem zustimmt und sagt, ja okay, liebender und richtender Gott, das scheint zusammenzupassen, das scheint gut zu sein, das ist soweit nachvollziehbar, aber der Gott, der an jetzt Menschen in die Hölle schickt, das ist aber bitte noch eine andere Hausnummer. Ich glaube, dass das nicht selten auftaucht, dass Menschen das sagen, dass sie sagen, okay, richtender Gott in Ordnung, kann ich akzeptieren, aber das mit der Hölle, das führt jetzt entschieden zu weit. Und ich kann diesen Einwand auch ein Stück weit verstehen. Deshalb möchte ich nun zwei weiterführende Gedanken zu diesem Thema Hölle dazu teilen. Und der erste Gedanke dazu ist der Blick in die verschiedenen Kulturen unserer Welt. Verschiedene Blick der Kulturen zum Thema Hölle. Denn wenn man hier im westlich geprägten Raum meint, diese Lehre von der Hölle, ja, das ist nicht tragbar, nee, so geht es nicht, dann sollte man sich mal umschauen, wie denn andere Kulturen dieses Thema zu sehen. Und das ist durchaus überraschend, wenn man sich da in unserer Welt ein wenig umschaut. Denn in diesen westlich geprägten Ländern, so wie Europa oder auch noch Amerika, da ist es so, dass mit der Hölle, das ist schlimm. Aber was wir als Westeuropäer sehr gerne haben, sind diese biblischen Lehren wie Feindesliebe oder wie wenn jemand einen auf die Wange schlägt, dass man die andere Wange hinhält. So dieses bedingungslos Lieben, das finden wir hingegen sehr faszinierend. In traditionell eher nicht christlich geprägten Ländern, vor allen Dingen Ländern mit Schamkultur, da erscheint die Lehre von der Feindesliebe absolut sinnlos. Sie verletzt die tiefsten Gefühle über das, was recht ist. Das ist quasi eine Entehrung. Aber in diesen Kulturen ist die Vorstellung eines richtigen Gottes, eines richtenden Gottes, die macht da eher weniger Schwierigkeiten. Also diese Gesellschaften finden die Aspekte des christlichen Glaubens, die wir gut finden im Westen, das finden die skandalös, aber die Aspekte, die wir hier ungern haben, die finden die eigentlich ganz attraktiv. Das ist total verrückt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unseren eigenen kulturellen Standpunkt, dass wir uns den vor Augen führen. Denn wer der Meinung ist, dass wir hier mit unserem westlichen Denken ja zwangsläufig immer im Recht sein müssen, dass wir das ja alles richtig sehen, unsere Kultur ist die richtige, der hält die eigene Kultur für besser als alle anderen Kulturen auf der Welt. Und das ist ehrlich gesagt blanker Hochmut, wenn man das ernsthaft meint. Wir haben nämlich keine Berechtigung, dass unsere westlich geprägten Einwände gegen das Christentum irgendwie mehr wert sind als Einwände von Menschen aus anderen Kulturen. Und wenn man nun einmal davon ausgehen mag, dass der christliche Glaube, so wie er in der Bibel beschrieben wird, dass er die allgemeingültige Wahrheit ist für alle Menschen, für alle Religionen, für alle Kulturen, und das sagt die Bibel von sich, wenn man dieser Meinung ist, dann ist es doch nur logisch, dass die Bibel irgendwo mit jeder Kultur in Konflikt gerät. Das geht doch gar nicht anders. Keine Kultur auf dieser Welt wird je vollkommen sein und alles genau richtig und biblisch sehen, und auch jede Kultur ist regelmäßig im Wandel. Also wenn das Christentum die Wahrheit ist, dann muss es unser Denken an irgendeiner Stelle schockieren oder korrigieren. Und gerade bei uns hier im westlich geprägten Raum ist dies eben nun einmal häufig bei der Lehre von der Hölle der Fall. Das war der erste weiterführende Gedanke zu der Lehre von der Hölle, der Blick der Kulturen. In dem zweiten Gedanken möchte ich darauf eingehen, was Hölle ist und was nicht. Und ich finde das sehr passend, was du, Uli, vorhin in deiner Moderation für Bilder dazu eingeblendet hattest, wie Menschen sich die Hölle vorstellen oder wie sie denken, wie sie wäre. Wenn ich Bilder über die Hölle sehe oder erfahre, was Menschen darüber so denken, dann kommt häufig etwa das Folgende dabei heraus. Gott gibt uns Menschen eine gewisse Zeit, in der wir umkehren können. Wenn wir das nicht tun, dann wirft er uns hinterrücks und gnadenlos in die Hölle. Die armen Menschen, sie schreien um ihr Leben, aber es ist zu spät, Gott kennt kein Erbarmen, schickt sie in die Hölle, schließt die Tür zu und sagt, zu spät, jetzt hast du es, jetzt kommst du da nicht mehr raus. Jetzt musst du deine ewige Strafe erleiden. Diese Perspektive ist von der Bibel jetzt so nicht abgedeckt, sondern entspricht deutlich mehr unseren menschlichen Vorstellungen. Und vor allem eine Sache ist an dieser Sichtweise verkehrt, nämlich das Wesen des Bösen, das Wesen der Sünde. Die Bibel macht nämlich von vorne bis hinten sehr, sehr deutlich, dass Sünde den Menschen von Gott trennt. Und Gott wiederum ist die Quelle von allem Guten. Aus Gott kommt alle Weisheit, alle Liebe, alle Freude, alles was gut ist. Aber unsere Sünde trennt uns eben von diesem Guten. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir die Sünde nie hinter uns lassen, wenn wir dieses Angebot von Jesus Christus nie in unserem Leben annehmen, dann verlieren wir Gottes Gegenwart völlig. und die Quelle des Guten komplett zu verlieren, das ist die Hölle. Wir haben nicht extrem viele Bibelstellen über die Hölle. Aber von denjenigen, die wir haben, bringt nach meinem Kenntnisstand nicht eine einzige zum Ausdruck, dass die Menschen in der Hölle aktiv Reue zeigen. Wenn die Menschen Zeit ihres irdischen Lebens, also solange sie hier auf der Erde sind, die Zeit, die die Bibel Gnadenzeit nennt, wenn sie in dieser Zeit nicht zu Jesus umkehren, nicht ein Ja für Gott finden, keine Umkehr, keine echte Reue in ihrem Leben zu Gott zeigen, dann scheint dies nach der Zeit auf der Erde auch nicht anders zu sein. Und dafür würde ich noch einmal gerne mit euch in zwei Bibelstellen über die Hölle hineinschauen. Von denen habe ich auch jeweils schon von den Geschichten ein paar Verse vorgelesen. Das erste ist die Endzeitrede von Matthäus in Matthäus 25, wo Jesus am Anfang sagt, hier erteilt ihr in rechts und links, in die Guten und die Bösen, sage ich jetzt mal, die, die in den Himmel kommen, die, die in die Hölle kommen. Und nachdem die Menschen dort erfahren haben, dass sie zu der Seite gehören, die in die Hölle kommen, steht das hier, was ihr da schon sehen müsstet, aus Matthäus 25, Vers 44. Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Das, was sie aufzählen, sind genau die Dinge, die Jesus ihnen vorher vorgeworfen hat. Hier kommt keinerlei Reue zum Vorschein, sondern vielmehr eine Rechtfertigung. Und ich finde, in Lukas Kapitel 16 wird dies noch viel deutlicher bei dem Gleichnis von dem Reichen und dem armen Lazarus, wo ich vorhin auch schon ein paar Verse vorgelesen habe. Erst wollte der reiche Mann in der Hölle, dass der arme Lazarus, der jetzt im Himmel ist, ihm die Leiden erträglicher macht, indem er ihn da runter mit die Zunge kühlt. Und so geht's dann hier weiter, ab Vers 27. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Das ist zum Ende hier auch schon ein ziemlich klarer Hinweis auf Jesus und auf seine Auferstehung. Aber was ich sehr interessant finde hier in diesem ganzen Konversation von dem Reichen und von dem Abraham, dass der Reiche nicht ein einziges Mal darum bittet, selber aus der Hölle herauszukommen. Das tut er nicht. Er lässt vielmehr durchblicken, dass Gott ja ihm und seiner Familie nicht genügend Informationen über das Jenseits vermittelt hätte. Ein erstaunliches Maß an Rechtfertigung und auch an Abwälzung von Schuld wird hier sichtbar. Und für mich wird durch diese beiden Stellen deutlich, dass es bei der Sünde so aufhört, wie es angefangen hat. Mit Rechtfertigung, mit Abwälzung von Schuld. Nachdem Adam und Eva von der verbotenen Frucht im Garten Eden gegessen hatten, ja, wie ging das dann weiter? Gott hat sie zur Rede gestellt. Was sagt Adam? Hör, die Frau, die du über zur Seite gestellt hast, die hat mir davon gegeben. Was sagt die Frau? Hier, die Schlange hat mich verführt. Keinerlei Übernahme von Verantwortung, nur Rechtfertigung, Abwälzung von Schuld. Das Wesen von Sünde. Und genauso scheint es auch in der Hölle zu enden. Ich muss an dieser Stelle natürlich auch noch kurz ergänzend sagen, dass diese beiden Abschnitte aus der Bibel, das sind nur Gleichnisse bzw. Bilder, die Jesus verwendet. Wie das jetzt exakt mit der Hölle aussieht, das wissen wir nicht genau. Aber das Wesen des Bösen, das Wesen der Sünde, der Grund für unsere Trennung von Gott, die wird in der gesamten Bibel sehr, sehr deutlich und vor allen Dingen auch in diesen beiden Stellen nochmal zum Vorschein gebracht. Kurz gesagt, Hölle ist, wenn jemand sich aus freien Stücken eine Identität ohne Gott wählt. Eine Identität, ein Leben, eine Persönlichkeit, all das, wenn das jemand ohne Gott wählt und das dann ins Unendliche weitergeht, das ist letztlich der Charakter von Hölle. Platt gesagt, am Ende gibt es nur 2 Arten von Menschen. Diejenigen Menschen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und die Menschen, wo es andersrum ist, wo Gott zu den Menschen sagt, dein Wille geschehe. Ich möchte an dieser Stelle einmal das, was ich bisher gesagt habe, zusammenfassen. Das war auch ein bisschen Schwarzbrot, deswegen noch mal ein bisschen Zusammenfassung. Biblischer Befund, gibt es eine Hölle? Relativ kurz hat sich da gezeigt, ja, ob es uns gefällt oder nicht, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es gibt eine Hölle. Die Bibel beschreibt es sehr deutlich. Warum ein richtender Gott für uns gut ist? Ein richtender Gott tut gut, denn er erzieht uns und er bewahrt uns vor Fehlern. Gerne tut Gott es auch durch Feedback von anderen Menschen, dass er uns dadurch auf etwas hinweist, damit wir Fehler vermeiden, damit wir in unserem Leben Jesus ähnlicher werden können. Das ist ein Ausdruck von Gottes Liebe zu uns. Deshalb ist es wichtig, dass es so ist. Außerdem bewahrt es uns vor dem einen oder anderen Fehler, weil da einer ist, der alles sieht. Und wenn man die Lehre von der Hölle etwas näher betrachtet, dann zeigt der Blick in die Kulturen, dass das eben sehr unterschiedlich ist, was von der Bibel die Kulturen im vor allem herausfordert. Bei uns im Westen ist es vor allem die Hölle, aber unsere Kultur ist nicht besser als andere Kulturen und in anderen Kulturen ist es ganz anders. Da sind es ganz andere Dinge, wie zum Beispiel die Feindesliebe. Außerdem ist es so, die Hölle ist kein Ort, wo Gott die Menschen hinterrücks und gnadenlos einsperrt und eigentlich wollen sie da alle gar nicht hin. Nein, letztendlich ist es so, der Mensch wählt aus freien Stücken seine Identität ohne Gott. Zum Abschluss kann ich euch leider nicht versprechen, dass ihr nun zukünftig alle Menschen davon überzeugen könnt, dass das mit der Hölle ja doch alles gar nicht so problematisch ist und gar nicht so schlimm und ich kann euch das sagen und das und deswegen ergibt das alles Sinn. So wird es wohl leider nicht sein, sondern dieses Thema wird nach wie vor für Spannungen sorgen, besonders hier in unserem Umfeld im westlich geprägten Europa. Aber vielleicht hast du heute den ein oder anderen gewinnbringenden Gedanken dazu aufnehmen können, um Gottes Wort auch irgendwo an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal verteidigen zu können. Denn das ist auch etwas, was wir manchmal im Alltag brauchen, wenn Menschen Fragen haben an das Wort Gottes. Dann ist es manchmal auch gut, wenn wir ein paar Dinge an der Hand haben, um auch mal das verteidigen zu können. Daher lasst uns die Botschaft Gottes aus seinem Wort so annehmen, wie sie ist, so herausfordernd das auch manchmal sein mag. Gott segne uns dabei. Amen.